Kein Weihnachten ohne Käsebier, stand in Glühbirnen über einem Geschäft mit Füllfederhaltern, in dem Golisch den seinen reparieren lassen wollte.
Es lohnt sich nicht, ihn reparieren zu lassen, sagte die Ladnerin verächtlich. Die Reparatur kostet 3 Mark, es ist ein überholtes System. Kaufen Sie den neuesten Käsebier. Für 3 Mark bekommen Sie schon einen ganz guten.
Nein, sagte Golisch, dieser Halter hat Käsebier gezeugt. Bin ich Saturn, der seine eigenen Kinder frisst? Soll ich diesen Halter von Käsebier töten lassen?
Ich schenke ihn mir, Mann, zu Weihnachten, sagte die Cola und zückte 3 Mark. Zigaretten brauchen wir noch.
Ah ja, Zigaretten. Wollen Sie Neuerhaus, sagte der Zigarettenmann, Murati oder Käsebier? Käsebier Belia 5 Pfennig, Käsebier Bonus 3 Pfennig, Käsebier Optimus 8 Pfennig.
Da das Gute besser ist als was Besseres, sagte Fräulein Cola, nehmen Sie ruhig Bonus, wenn ich Ihnen raten darf.
Nehmen Sie 25. Mit Käsebier laufen, mit Käsebier schreiben, mit Käsebier abstauben, mit Käsebier baden, Käsebier rauchen. Huh, sagte Golisch. Käsebier, die echte Gummipuppe, platzt nicht, springt nicht, ist unverwüstlich. Käsebier, die echte Gummipuppe, etwas für die Kleinen, damit sie lachen und nicht weinen, können sie ans Herz drücken, können sie ins Bad mitnehmen. Käsebier, die echte Gummipuppe.
Aus den Grammophongeschäften Käsebier Schlager. Vom Himmel, es dunkelte schon, die Käsebier leuchten. Die Wanderschrift, Käsebierschuhe sind die besten. Auf der Straße die Luftballons in Käsebiergestalt. Käsebier zum Aufblasen, Käsebier zum Aufziehen. Plakate. Weihnachtsfeiertage. Käsebier-Singspiel im Künstlertheater mit Pallenberg. Käsebier-Füllhalter. Eine Dame sagte, am ersten Feiertag gehen wir zu Käsebier. Ich will noch Billets kaufen.
Käsebier, die echte Gummipuppe, Plastik springt nicht, ist unverwüstlich. Käsebier, die echte Gummipuppe, etwas für klein, damit sie lachen, die weinen, können ans Herz drücken, können ins Bad mitnehmen. Käsebier, die echte Gummipuppe.
Drüben in der Auslage des Buchladens August Fechter, Käsebier. Daneben Heinrich Wurm, Käsebier aus der Serie Lieblinge des Volks. Käsebier-Bilderbuch von Dr. Richard Thum. Käsebier in der Karikatur, zusammengestellt von Gödowitsch. Otto Lambeck, Käsebier, ein Essay. Golisch und Fräulein Cola standen davor, als plötzlich Liefen vor ihnen auftauchte.
Meine Freunde, rief er enthusiastisch, ist dies alles nicht eine gewaltige Symphonie des Ruhms, vom Boden bis zum Himmel nichts als Käsebier. Theater, Musik, Geist, Banken, Handel, Industrie, die Weberei und Leder und Gummiwaren und Spielzeug, alles vertreten und aus vollen Backen blasen alle die Posaunen, schlagen die Becken, lassen die Zimbeln ertönen und tanzen einen gewaltigen Tanz mit Luftballons und Staubtüchern und Gummimenschen und singenden Puppen und Schallplatten und gepunzten Schuhen und Bauzäunen und Mauersteinen, mit Tischler und Zimmermann und Klempner und Installateur, mit Fahnen und Wanderschrift und Leuchtbuchstaben, rot, lila, grün und über allem Gloria, Gloria, der Füllfederhalter der Presse. Und ich habe teilgehabt. Ich bin ein Kind meiner Zeit. Ich bekenne mich dazu. Ich gehöre ja an.
Schreiben Sie doch das Hohelied der Reklame, wie man sie umwirbt, wie man ihr beischläft, der alten Hure. Wie schön sind deine Brüste, goldener Leuchtbuchstabe Atrax. Könnt ich doch deine Schenkel umfassen, süßer Rundfunk. Wie leuchtet mir das Zwischenstück mit dem Feigenblatte, sanfter.
Aber Golisch, sagte Fräulein Cola etwas albern und verlegen.
Sie barocker Spötter, sagte Liefen unsicher. Ich grüße Sie.
Heil und Sieg und fette Beute, sagte Golisch. Käsebier, die echte Gummipuppe, platzt nicht, springt nicht, ist unverwüstlich. Käsebier, die echte Gummipuppe, etwas für die Kleinen, damit sie lachen und nicht weinen. Können sie ans Herz drücken, können sie ins Bad mitnehmen. Käsebier, die echte Gummipuppe.
Inzwischen wuchs der Bau, das Gerüst stieg, die Mauern stiegen, es begannen die Vergaben, das große Rennen um die Aufträge. Die Vergabe hatte Max Schulz bei Otto Mitte in der Hand, genannt der Olle Schulz. Er trug einen Bebelbart und sah auf den Pfennig. Die Installationsfirmen schickten ihre Vertreter. Da kam der alte Wurm von Wurm und Redlich für Gas und Wasser. Schulz hätte gern Wurm und Redlich den Auftrag gegeben, aber sie sind zu teuer, Herr Wurm. Was soll ich da machen? Zu teuer. Nein, Wurm und Redlich war nicht mehr leistungsfähig. Max Schulz musste den Auftrag an Stabero Söhne geben, trotzdem ihm Stabero höchst unsympathisch war. So ein moderner, schneidiger Nazi, der Geschäfte mit einem Hakenkreuz im Knopfloch machte. Sie kriegen zwar einen Auftrag, Herr Stabero, weil Sie leider der Billigste sind, aber ich bin ein alter SPD-Mann. Das nächste Mal geben Sie Ihren Klempnerladen bitte in der Garderobe ab.
Weltanschauung ist Weltanschauung, sagte Stabero.
Rindvieh ist Rindvieh, sagte Schulz. Das, dachte er, kann ich mir leisten beim Auftrag von 90.000 Mark.
Wie? Was haben Sie eben gesagt?
Ich hab nur gesagt, dass Sie selbstverständlich in unsere allgemeinen Bedingungen eintreten müssen. Ehrensache, Herr Schulz.
Es kamen die Heizungsleute, es kamen die Installateure für Licht. Schulz war nicht für die ganz großen Firmen, zum Teil waren sie ja kulanter, aber er arbeitete lieber mit den Handwerkern selber, ließ bei Nierstein und Hammerschlag zwei kleinen Elektroinstallateuren anrufen.
Da meldet sich niemand, sagte Fräulein Fleißig, die Sekretärin.
Wir haben die Privatnummer.
Das Fräulein rief an.
Nierstein.
Otto Mitte und Co., wir haben was für Sie. Kommen Sie bitte wegen eines Kostenanschlags her.
Ich existiere nicht mehr, sagte Nierstein. Ich dachte, Sie wüssten es.
Nö, sagte Fräulein Fleißig.
Herr Hammerschlag murkst jetzt allein in seiner Wohnung.
So. Dankeschön.
Bankrott, sagte Fräulein Fleißig zu Schulz.
So ist es. Hört man ein Vierteljahr nischt von den Leuten, sind sie pleite.
Also lassen Sie die Blanketts an die anderen rausgehen, wie immer.
Im Vorzimmer warteten schon die Heizungsleute, sanitäre Anlagen, B- und Entwässerung. Die Vertreter der Ölkonzerne wegen der Tankanlagen in den Garagen. Die Vertreter der Treppenfirmen. Es saß draußen der alte Böker, Schlosser, Handwerksmeister mit 20 Leuten. Es saß da Herr Feinschmidt, selber von der Firma Feinschmidt und Rohals, Bautischlerei und Holzarbeiten. Er kam wegen der Türen und des Parketts. Es kam Ducho der Tischler, wegen der Theatersessel. Ducho kam rein.
»Es ist noch nicht so weit, Herr Ducho«, sagte Schulz.
»Ich wollte ja auch bloß sagen, Herr Schulz, dass ich nicht überjangen werde.«
»Nee. Aber meinen Sie, der Karlweiß hätte schon was gezeichnet?«
»Nee. Wissen Sie, Herr Ducho, wir kennen uns doch nur so an die 30 Jährchen. So einen verrückten Bauer habe ich überhaupt noch nie mitgemacht. Sie müssten mal Dippfinger hören. Das ist unser Bauführer dort.« Wenn der so auf Bayerisch loslegt, das ist ein wahrer Sehen.
Es ist nicht mehr, Herr Schulz. Meinen Sie, die Leute wollen gute Arbeit? Interessiert niemanden mehr. Macht ja keinen Spaß mehr.
Arbeite doch für Bollmann. Bollmann schlägt genau 100% auf meine Preise drauf. Aber meinen Sie, der achtet drauf, was ich liefere? Sie mir ganz egal. Und denn denken die Leute, sie kaufen billig. Schönes Furnier, wo es glatt geht und wo es aus dem Vollen gearbeitet ist. Ist andere Holz?
Merkt jeder. Wer verleimt denn noch so was doppelt? Kein Aas, glauben Sie? Ich glaube, seit 5 Jahren habe ich kein Seche-Furnier mehr gemacht. Und doch bin ich sehr froh an Bollmann. Ja? Zahlt doch. Zahlt schlecht, aber zahlt.
So ein Privatkunde hat mich neulich mit 2000 Merker sitzen lassen. Ist eine Sache für einen alten Duro, 2000 Merker?
Nee, Herr Schulz, es ist nicht mehr schön.
Ja, es ist überall dasselbe, wo sie hinhören. Ich muss Maßschuhe tragen, wissen Sie? Hat mir neulich auch mein Schuster gesagt. Sie merken nichts. Die Leute, ob man Pappeinlage nimmt oder anständiges Leder, sie merken nichts. Und wenn sie Blasen an der Fiese kriegen und verkrüppelte Zehen, ist ihnen alles egal. Sieht hübsch aus und kostet nicht viel.
Ja, wissen Sie, Herr Schulz, da habe ich neulich so ein altes Ungeheuer repariert. So ein altes Ungeheuer, so an 300 Jahre alt, süddeutsch, mit versetzter Intarsien. Feines Möbel. In den Schrank können Sie noch in 200 Jahren die Wäsche legen. Will keiner mehr. Versteht keiner mehr so eine Arbeit. Wissen Sie, da mache ich jetzt so einen modernen Schreibtisch. Na, das ist vielleicht ein Ding. Das hat Plattbeine, richtige Plattbeine. Und mauschelt. Das ist vielleicht ein Ding. Der Tapezierer Koller, wissen Sie, der alte Koller, hat auch gesagt, bei Bollmann kaufen Sie den Chaiselong für 39,50. Haben ja keine Ahnung. Am Abend wird der Werkstatt aufgekehrt und die abgefallene Wolle, aller Dreck, zusammengekehrt, immer mank der Füllung genommen. Wissen Sie, Herr Schulz, die Menschen sind ja so dämlich, besonders die Damens. Huppen mal so ein bisschen drauf, sehen sich den Stoff an und sagen, die ist aber wirklich preiswert. Von inwendig verstehen sie ja nichts. Ah ja, Herr Ducho, ist nicht mehr schön. Und es lernt auch keiner mehr was. Was lernen denn die jungen Leute heutzutage? Ich hab noch Mauern gelernt an Schmalz sein Gerichtsgebäude. Wir haben ran müssen, Gewölbe, Mauern auf einen Millimeter genau. Heute ziehen sie eiserne Dreher ein. Ist alles so eine Faulheit geworden. Ja, ja, ne Strichet mehr. Erinnern Sie sich noch, Herr Schulz, an euren Nagel? Lebt denn der noch? Natürlich. Stücker 50 Jahre macht er jetzt Fensterrahmen bei Feinschmidt und Rohhals in der Skalitzer Straße. Herr Feinschmidt sitzt draußen. Ja? Geht jetzt auch selber Offerte machen, der Herr Feinschmidt. Sagst du, Nagel, ne? Machst du immer noch Fensterrahmen, Nagel?
Sagt er, ja.
Sag, hat sich viel geändert in den 50 Jahren, hä?
Sagt er, ach nö, nö, ist immer dasselbe. Früher habe ich 2 in der Woche gemacht, jetzt mache ich 20.
Sag, ja, das ist da eben der Unterschied.
Fand er nicht.
Ne, es macht keinen Spaß mehr, aber ich verplaudere mich hier bei Ihnen in der Geschäftszeit.
Sie werden mehr zu tun haben, hä? Herr Schulz, ach, ich freue mich doch immer, wenn ich Sie sehe, Herr Ducho. Und ich werde an Sie denken.
Was ich noch sagen wollte,
haben Sie noch Ihre Villa in Hessenwinkel?
Ach, wissen Sie, das kommt mich viel zu teuer. Das kann sich unser einer nicht leisten. Ich hätte das nicht tun sollen.
Was macht denn Ihr Sohn? Ist er nur in der Tischlerei?
Der eine ja, Albert. Aber Oskar... Oskar ist es nicht fein hier noch gewesen. Der ist doch in eine Bank gegangen. Und nu hat er ein Radiogeschäft. Geht ihm ganz gut.
Naja, Herr Ducho, das ist so mit den Kindern. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Schulz.
Inzwischen wuchs der Bau. Dipfinger ärgerte sich über Karlweis.
Hör bitte, komm jetzt hier dort. Wir haben nix richtig gekriegt vom Herrn Karlweis. Alle Zeichnungen gibt er 1:100 heraus. Wie für die Baupolizei. Ihr habt gesagt, Herr Kommerzienrat, 1:50 könnt man schon verlangen. Ja, von einem Architekten, ja. Nix kriegen wir von ihm. Nix, keine Details. Wir haben die allergrößten Schwierigkeiten. Eine Sauwirtschaft ist es, eine Dreckerte. Haben Sie schon recht. Wir haben einen Brief schreiben an Herrn Karlweis.
Inzwischen kam der Frost und Ende Januar das Dispensgesuch von der Baupolizei und am 10. Februar die Genehmigung vom Polizeipräsidium. Die Zimmerleute verlegten schon die gewaltigen Balken, oben auf dem Gerüst standen schon die Dachdecker und die Klempner klopften an den Dachrinnen. Die Rinnenkessel wurden angeliefert, Gas und Wasser waren fast völlig verlegt, die Heizkörper standen schon, noch waren nicht alle angeschlossen, die elektrische Anlage war noch nicht begonnen, die Elektromonteure streikten. Die Treppen werden eingebaut und schon begannen die Schlosser, die Fenster anzuschlagen. Aber noch immer waren keine Detailzeichnungen für das Theater da. Noch waren die Stuckarbeiten nicht vergeben, geschweige denn die Möbel gezeichnet und die Stoffe und Beleuchtungskörper. Noch hing alles in der Luft. Inzwischen war es März, inzwischen war es April, inzwischen war Fräulein Götzl dabei, Nouveautés herauszubringen für den kommenden Herbst. Es war nichts mehr mit Käsebier, es musste Neues kreiert werden. 2 Jahre das Gleiche geht nicht. Und sie entwarf eine Mickey-Maus aus Staubtüchern. Sie hoffte groß auf das Weihnachtsgeschäft und tatsächlich wurde sie nicht enttäuscht. Überhaupt warf sich alles auf Mickey Maus. Mickey Maus aus Gummi als Schwimmtier wurde schon großer Artikel zur Badesaison. Mickey Mäuse aus Stoff, Mickey Mäuse als Anstecknadel. Die Vertreter machten Offerte bei den Einkäufern. Na und nichts Neues in Käsebier? Kein Mensch hat mehr Käsebier, sagte Käthe Herzfeld. Zum Winter wird er ganz tot sein. Die Premiere des Tonfilms Käsebier war ein furchtbarer Durchfall. Im Frühjahr 1930 geschah etwas Merkwürdiges. Seit 1917, seit 13 Unglücksjahren, waren keine Wohnungen zu haben gewesen. Die gewaltige Umschichtung der Bevölkerung hatte sich äußerlich nicht dokumentieren können. Ein Wohnungswechsel war nicht möglich. Damals, 1918, krochen sie in alle Winkel, wurden Zwangsmieter, Notwohnungen, hieß es. Baracken wurden gebaut, Wohnungen wurden geteilt, gemeinsame Badestube, gemeinsame Küche wurde die Regel. Die jungen Paare drückten sich in möblierten Zimmern herum, keiner wusste, was der nächste Tag bringen würde. Die Kriegsgewinnler, die Inflationsgewinnler waren Untermieter oder waren noch in ihren alten Wohnungen. Leute, die gestern noch nichts hatten und heute alles, kamen nicht zur Freude an ihrem Glück, denn sie hatten keine Räume, die sie mit allem erträumten und jetzt erreichten Luxus füllen könnten. Einige bauten Villen, die anderen saßen in 2 Zimmern in Altmoabit oder in 3 in der Zossener Straße, trotzdem ihnen längst wenigstens die Kantstraße zugekommen wäre. Die einst Vermögenden hielten noch ihre großen Wohnungen als einzigen Besitz. Im schwarzen Musikzimmer schlief eine Serbin, im Renaissance-Herrenzimmer ein Student, ins romanische Esszimmer war ein Ungar gekommen und in den Hinterzimmern wohnte eine russische Familie. Die Besitzerin hatte sich auf ein Stübchen neben der Toilette zurückgezogen oder hatte die ganze Wohnung vermietet für den Preis, dass sie miternährt würde. Die jungen Paare von 1916, von 1918, von 1919 steckten mit 2 Kindern immer noch in der 3 Zimmer großen Hofwohnung, die damals, als man heiratete, wie vom lieben Gott gesandt kam, trotzdem sie nichts anderes war als die Hinterwohnung einer 10-Zimmer-Wohnung, gelegen an einem dunklen, langen Korridor, ohne Balkon, mit einer Küche, die aus einem Gasherd in einem ehemaligen Zimmer bestand. Von diesem Scheusal von einer Wohnung hatte sich noch dazu herausgestellt, 1924 nämlich, als man endlich einen klaren Kopf hatte, dass sie 250 Mark im Monat kostete, während die Eltern für ihre 6-Zimmer-Wohnung mit allem Komfort auch nicht mehr zahlten. Die jungen Paare zogen um. 1926 war Jahrgang 1918 berechtigt, eine eigene Wohnung zu bekommen. Die alten Leute aber saßen in den großen Wohnungen. Noch immer vermieteten sie. Vermieten war Rentenersatz, vermieten war der Erwerb. Um 1927 herum begann es endlich wieder etwas zu geben wie einen Wohnungsmarkt. Und zwar für Wohnungen über 4 Zimmer. Die Zwangswirtschaft wurde gelockert. Das Amt des Wohnungsvermittlers blühte. Trotzdem war das Erlangen einer Wohnung eine schwer und mühsam zu erarbeitende Geheimwissenschaft, eine Sache wie das Erlangen von Lebensmitteln im Kriege. Es gab den weißen Schein, es gab den Berechtigungsschein, es gab den Vordringlichkeitsschein, Es gab Abstand- und Baukostenzuschuss für die Wohnungen. Von 2.500 bis 10.000 Mark wurden für eine Wohnung bezahlt. Dazu kam die Renovation. Muschler und Mitte konnten sich nicht vorstellen, dass es je anders würde. Niemand konnte sich das vorstellen.